Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Siehe, Gott ist mächtig und verachtet doch niemand. Er ist mächtig von Kraft des Herzens. Wir wollen beten. Ach Herr, herzlose Macht haben wir in der Welt kennengelernt. Das ist dein Privileg, mächtig zu sein von Macht des Herzens. Und nun tut sich heute Morgen dein Herz uns auf. Da können wir nur bitten, bewege du unsere Herzen und unser Gewissen, dass das nicht an uns vorübergeht wie ein Windhauch. Gib auch, dass wir nicht Menschenwort hören, davon haben wir nichts. Gib uns dein Wort, davon lebt unsere Seele. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Rede, Herr, so will ich hören. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Darf ich bitten, dass die Gemeinde dazu Platz nimmt? Ich möchte noch einmal die Geschichte lesen, die wir schon letzten Sonntag besprochen haben. Ich möchte heute die Fortsetzung machen. Ich möchte aus dieser Geschichte nachher ein Wort besprechen. Lese jetzt die ganze Geschichte. Und da liegt mir so viel daran, dass wir es wirklich gesammelt aufnehmen. Darum setzen wir uns heute ausnahmsweise hin. Nachdem Jesus vor dem Volk ausgeredet hatte, ging er nach Kapernaum. Und eines Hauptmanns Knecht lag todkrank, den der Hauptmann wert hielt. Da der Hauptmann aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, dass er käme und seinen Knecht gesund machte. Da die zu Jesus kamen, baten sie ihn mit Fleiß und sprachen, er ist es wert, dass du ihm das erzeigst. Denn er hat unser Volk lieb und das Versammlungshaus hat er uns erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Da er aber nicht ferne von dem Hause, da sie nun nicht ferne von dem Hause waren, sandte der Hauptmann wiederum Freunde zu Jesus und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht würdig geachtet, dass ich zu dir käme, sondern sprich nur ein Wort, so wird dein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Kriegsknechte unter mir und spreche zu einem, geh hin, so geht er, und zum anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Da aber Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zum Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in der Kirche, Jesus sagt in Israel, wir könnten es übersetzen, in der Kirche nicht gefunden, wie bei diesem Heiden. Und da die Gesandten wiederum nach Hause kamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Gnade sei mit uns. Und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören jetzt einen Satz aus der Geschichte, die wir am Altar hörten. aus Lukas 7. Herr, sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Denn ich bin auch ein Mensch der Obrigkeit untertan. Und habe Soldaten unter mir und spreche zu einem, geh hin, so kommt er, und zum anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Herr Jesus, der Herr hier ist, hat einmal den ganz deutlichen, klaren Satz gesagt: Geht ein durch die enge Pforte. Man kann also nicht Christ werden, nicht ins Reich Gottes kommen, nicht selig werden, wenn man nicht einen Schritt tut durch eine enge Tür hindurch. Sehen Sie, bei diesem entscheidenden Schritt, bei der Bekehrung zu Jesus, kann uns kein Mensch helfen. Wir sind so Leute, die immer das tun, was alle tun. Hier müssen wir einmal Mutterseel allein sein, wenn wir durch die enge Pforte gehen zum Frieden mit Gott. Haben Sie den Schritt eigentlich schon getan? Wenn nicht, dann sind Sie noch unter dem Zorn Gottes und verlorene Leute. Es ist nun so, bis zu der engen Pforte hin, da können andere Menschen uns begleiten, können uns helfen. Aber durch die enge Pforte müssen wir allein gehen. Wenn wir durch sind, dann ist wiederum gut, wenn wir Väter und Mütter in Christo haben, die uns im Glauben weiterhelfen. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dann kann ich Gott gar nicht genug danken, was für wundervolle Christenleute er mir an meinen Lebensweg gestellt hat, die mir im Glaubensleben weitergeholfen haben. Damals hatten wir noch gläubige Theologieprofessoren. Oder ich denke an schlichte Bauern von der Schwäbischen Alb, die mir unauslöschlichen Eindruck machten in ihrer Geschlossenheit eines Glaubenslebens. Und dann kam ich nach Essen, da hatte ich Amtsbrüder und Gemeindeglieder, einfache Bergleute. Und dann die Männer von der Thiersdegen-Ruhr-Konferenz, die sich um mich annahmen. Die haben mich oft hart behandelt. Die haben mich, wie wir so sagen, zur Schnecke gemacht. Aber sie halfen mir weiter im Glaubensleben. Und ich glaube, jeder unter uns, der sagen kann, ich gehöre Jesus, der wird berichten können von so Vätern und Müttern in Christo, die ihm weitergeholfen haben. Nicht so ein Junge durch den Leiter und so, ne? Aber meistens waren das dann Leute, die vor uns Christen waren und die im Christenstand reifer waren. Und sehen Sie, darum ist es nun so merkwürdig und auffällig und verwunderlich, dass in unserem Text der Herr Jesus sagt, wir sollen unter die Wegbegleiter im Glaubensleben, unter die Leute, die uns helfen, auch den Hauptmann von Kapernaum hereinnehmen. War denn das ein reifer Christ? Ich meine, so ein Hauptmann der römischen Armee, ein Heide, bitte Sie, ein Heide, ist doch eigentlich denkbar ungeeignete Persönlichkeit, als Geburtshelfer mitzuwirken, wenn neues Leben aus Gott geboren werden soll. Meine Vernunft sträubt sich dagegen wirklich, dass man den so als Ratgeber im Glaubensleben nehmen soll. Ein Heiden. Aber Jesus, der hier der Herr ist, der befiehlt uns das. Solchen Glauben habe ich in der Kirche nicht gefunden. Von dem müsst ihr lernen.
Und weil der Herr Jesus uns das nahelegt und befiehlt, wollen wir also nun uns beraten lassen im Glaubensleben von diesem Hauptmann von Kapernaum. Wir überschreiben das Glaubensunterricht beim Hauptmann von Kapernaum. Jetzt muss ich denen, die letztes Mal nicht da waren, sagen, wir haben damit letztes Mal schon angefangen. Und wir machen heute die Fortsetzung. Und denen, die letztes Mal da waren, muss ich sagen, es wird Ihnen auffallen, dass ich genau dieselbe Einteilung habe wie das letzte Mal. Sozusagen dieselbe Wurstpelle, aber einen anderen Inhalt, nicht? Es gehört dann beides zusammen. Glaubensunterricht beim Hauptmann von Kapernaum. Drei Dinge will er uns lehren heute Morgen. Erstens will er uns lehren, was wir von uns selber zu halten haben. Das Unheimliche in unseren Tagen, dass es eine Menge Berufe gibt, die mit Menschen zu tun haben, Studienräte, Lehrer, Ärzte, und haben kein Bild vom Menschen, keine, um wissenschaftlich zu reden, keine Anthropologie. Der Hauptmann von Kapernaum lehrt uns, was wir in Wahrheit von uns selber, vom Menschen zu halten haben. Ja, was halten Sie vom Menschen? Als ich Penela war, hat mich ungeheuer beeinflusst und beeindruckt ein Wort des griechischen Dichters Sophokles. Polata deinau den anthropu deinoteron. Es gibt viel Gewaltiges, aber nichts Gewaltigeres als den Menschen. Da habe ich gedacht, so ist es. Und ich glaube, wir alle stimmen dem Satz zu. Es gibt viel Gewaltiges in der Welt, aber das Gewaltigste der Mensch, der ins Weltall fliegt, der die Tiefen der See und der Erde erforscht, gewaltig. Ne? Und nun kommt dieser Hauptmann von Kapernaum und sagt, Papalabab, es gibt nichts Ohnmächtigeres als den Menschen. Die Frage ist, ob wir jetzt wirklich von ihm uns leiten lassen. Es gibt nichts Ohnmächtigeres als den Menschen. Er macht das klar an sich selber, das ist großartig, wie er das deutlich macht. Er sagt so, ich habe auch einen gewissen Machteinfluss. Ich bin Offizier. Wenn ich einem Soldaten sage, komm her, da kommt er gerannt. Nicht, wenn ich sage, hör ab, dann haut er ab. Aber sagt er gleich, meine Macht ist begrenzt. Ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan. Da kommen die Grenzen nicht. Wenn der General sagt, Hauptmann, komm her, dann renne ich. Aber das ist noch die geringste Grenze. Der Hauptmann macht noch deutlicher, wie ohnmächtig wir sind. Er sagt, wenn ich zu meinem Knecht sage, den schätze ich so, tu das, dann tu das. Allerdings, jetzt tut er es nicht, denn er ist todkrank. Er liegt im Sterben und ich bin ohnmächtig dem Tod gegenüber. Und da sind wir an dem Punkt. Da hört es auf zu sagen, tu das. Und der Knecht stirbt. Ach, unsere Ohnmacht dem Tod gegenüber. So ein schöner Sommermorgen und oder weltlich der Leichengeruch. Unsere Ohnmacht, da wurden meine Söhne von mir gerissen, meine jüngeren Brüder, als ich an der Reihe war. Und ich stand ohnmächtig davor. Und jeder von uns kann so reden. Hat mich erschüttert, wie in diesen Tagen eine Freundin meiner Kinder, eine junge Fachfrau aus Breden, die mit 34 Jahren starb, von drei Kindern weg. Möchte man sagen, das geht doch nicht. Wir sind ohnmächtig dem Tod gegenüber. Und das Schrecklichste, er kommt ja auf uns zu. Mit jedem Tag einen Schritt näher. Ihr Großartigen Jungs, der Tod kommt jeden Tag einen Schritt näher auf euch zu. Und wir sind so ohnmächtig. Reden Sie, davon spricht die Bibel. Es gibt nichts Ohnmächtigeres als den Menschen, nicht nur dem Tod gegenüber. Oh, die Bibel nennt noch mehr Punkte. Die Bibel sagt, wir sind auch ohnmächtig dem Leben gegenüber. Nicht nur dem Tod gegenüber, wir sind ohnmächtig dem Leben gegenüber. Das spüren wir ja alle, wie wir ohnmächtig sind dem Leben gegenüber. Ach, wissen Sie, ich habe so hochgemute junge Burschen kennengelernt. In meiner Jugend, in der Zeit der Wand, der Jugendbewegung und so in meiner Jugendarbeit. Großartige, hochgemute Kerle. Und dann zerbrach sie das Leben. Das Leben zerbricht uns. Zerbricht unseren Mut, unsere Ideale, unsere Hoffnungen. Und dann sind sie auf einmal seufzende, spießige 0815-Männer. Ich habe wundervolle Mädels gesehen, so richtig von denen Strahlen ausging. Und eines Tages sind sie arme, seufzende Lasttiere geworden, von denen nichts mehr ausstrahlt. Das Leben dreht uns durch eine Mühle. Und wir müssen es ohnmächtig dulden. Wir sind so ohnmächtig dem Tod gegenüber, dem Leben gegenüber. Meine Freunde, die Bibel nennt uns noch einen Punkt, wo wir ganz ohnmächtig sind. Und der ist jetzt vielleicht das Wichtigste. Wir sind ohnmächtig, wenn es sich darum handelt, das Gute zu tun. Den Willen Gottes zu tun. Ich bin überzeugt, es ist keiner hier in der Kirche, der nicht gern ganz wahr sein möchte. Warum lügen wir denn? Darum haben wir letzte Woche gelogen. Es ist keiner hier, ich bin überzeugt, der nicht wirklich ganz gütig sein möchte. Und auf einmal regieren uns unsere Launen, nee, und unser Zorn. Hinterher könnte man heulen über sich, aber es ist so. Es ist sicher keiner hier, der nicht ganz rein sein möchte. Wir sehen uns nach strahlender Reinheit und unsere Triebe vergiften uns. Unser Denken, unsere Fantasie, unser Tun. Ich bin überzeugt, die Welt möchte gern rein sein, aber jeder schmutzige Film lockt sie an wie die Fliegen in Honig, nicht? Früher hörte ich mal so einen Scherz, sollte ein Scherz sein, ist tragisch. Mama, die Bube schwätze immer so wüst, sagte man in Baden. Da sagt die Mutter, hör doch nicht hin. Mama, ich hör's doch so gern. So, ne? Wir möchten strahlend rein sein und sind vergiftet von Unreinigkeit. Wir möchten so gern ein nützliches Leben haben. Wir möchten so gern ein nützliches Leben haben. Wir haben doch nur ein Leben. Und sind so ich bezogen, dass wir am Ende immer bloß fragen, wie nützt der mir und der mir, wie nützt er mir? Wir möchten gern göttlich sein, möchten sie es nicht? Man muss nur aus der 9. Symphonie, also aus Schillers Gedicht an die Freude, den Satz hören, nicht? Wollust ward dem Wurm gegeben und der Cherub steht vor Gott. Da möchte man göttlich sein und wir sind im besten Falle menschlich und rühmen das noch. In Wirklichkeit sind wir teuflisch. Sehen Sie, hier liegt unsere Ohnmacht. Wenn sich darum handelt, den Willen Gottes zu tun, das Gute zu tun. Paulus hat das klassisch ausgedrückt. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Hier liegen die eigentlichen Tragödien bei wahrhaftigen Menschen. Die Oberflächlichen denken gar nicht drüber nach, aber hier liegen die eigentlich Tragödien bei wahrhaftigen Menschen. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Es gehört zum Glaubensunterricht, dass wir unsere Ohnmacht kennenlernen. Ich glaube nicht, meine Freunde, dass ein Mensch zum Glauben, zum richtigen christlichen Glauben kommt, eher nicht an sich verzweifelt. Und nun kommt das zweite Stück, Glaubensunterricht beim Hauptmann von Kapernaum. Er lehrte uns, was wir von uns selber zu halten haben, dass wir ohnmächtig sind. Und nun kommt das Zweite. Zweiter Punkt, es ist sehr warm hier, aber steigen Sie fröhlich wieder neu ein, den zweiten Teil. Wer ist wichtiger wie der erste? Was wir von Jesus halten sollen. Was wir von Jesus halten sollen. Nun bitte sehr, sehen Sie den Hauptmann von Kapernaum an. In seinem Hause ist Traurigkeit, da stirbt der Knecht. Und man kann nicht helfen. Man ist so ohnmächtig. Und dann hört er von Jesus. Und dann sendet er einfach zu Jesus hin und sagt, also in kindlicher Primitivität, sprich du nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ich kann zwar keiner helfen, aber sprich du ein Wort. Das spricht er aus. Jesus hat all die Macht, die wir nicht haben. Seine Macht hat keine Grenzen. Und das soll man vom Hauptmann lernen im Glaubensunterricht. Zu glauben, dass Jesu Macht unbegrenzt ist. Meine Freunde, ich wünschte, wir könnten jetzt hindurchsehen durch den jämmerlichen Horizont dieser dreidimensionalen Welt in die ewige Welt hinein, wo Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Oh, dass wir es im Geist sehen könnten, dann singt unser Herz, sollt ich nicht zu Fuß dir fallen und mein Herz vor Freude wallen, wenn mein Glaubensaug betracht deine Glorie, deine Macht, deine Macht. Und sehen Sie, als Jesus in seinen Erdentagen über die Erde ging, da brach ja diese Macht überall aus ihm heraus, wie Feuer aus dem Kohlenmeiler. Da heißt, er predigte, und dann heißt gleich, er predigte in Vollmacht und nicht wie die Pastoren. Nein. Seinem Wort lag die Macht. Ich möchte Tote erwecken können, geistlich Tote, was kann ich denn? Vielleicht einer einschläft, nicht? Jesus schlief keiner ein. Er predigte in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Ach, wie oft brach seine Macht heraus, als er am Seesturm war und die Jünger verzweifelten. Und er streckt die Hand aus und das Meer wird still. Als er vor dem Felsengrab des Lazarus steht und die Macht des Todes offenbar wird und er ruft hinein, ruft den Lazarus aus dem Reich der Toten. Wie wird seine Macht offenbar, als er Menschen begegnet, die von Dämonen gebunden sind. Das ist das schrecklichste Erlebnis eines Pfarrers, nicht? Dass das gibt. Und vielleicht das schauerliche Erlebnis unseres Lebens. Wir spüren, wie sie nach uns greifen. Wie bricht die Macht Jesu aus ihm heraus, als er die gebundenen, dämonisierten Menschen frei macht. Ja, meine Freunde, sogar am Kreuz, als der Heiland ganz ohnmächtig am Kreuz hing, war er mächtig. Lassen Sie im Geist nach Golgatha gehen und vor dem Kreuz stehen. Jetzt brauche ich biblische Worte, ich kann es nicht anders. In diesem Stunde seiner Ohnmacht zertritt er der Schlange den Kopf, dass keiner von uns mehr dem Teufel gehören muss. In dieser Stunde rührt er die größte Last an, die keiner bewegen kann, die Last der Schuld auf der Welt. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Wir können unsere eigene Schuld nicht bewegen und er trägt der Welt Sünde ans Kreuz. Welche Macht! Da am Kreuz vollbringt er in gewaltige Vollmacht die größte Tat. Er versöhnt den heiligen Gott mit uns Sündern. Sehen Sie, das ist Jesus. Wir sind ohnmächtig. Er ist mächtig. Sprich nur ein Wort, sagt der Hauptmann. Wir sind ohnmächtig, er ist mächtig. Wir sind böse, er ist gut. Das ist die Melodie der Bibel. Es gibt im Weiglaus Liederbuch ein Lied von Woltersdorf. Da kommt ein Vers vor, der hat mir mal so erleuchtend das Evangelium klargemacht. Zwei Zeilen. Wenn ich mich selbst betrachte, dann wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. dann freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Und sehen Sie, so ist die Bibel. Das ist die Bibel. Sie spricht von unserer, von des Menschen Sünde und Schuld und Ohnmacht und Jämmerlichkeit und Armut. Und sie spricht von dem Reichtum der Herrlichkeit und Größe und Macht des geoffenbarten Gottes und von seinem Erbarmen. Ich muss da noch ein Wort anfügen, meine Freunde. Sehen Sie, es ist heute in der Christenheit eine ziemliche Beunruhigung entstanden durch eine sogenannte moderne Theologie. Diese moderne Theologie ist gewissermaßen publik geworden, weiten Kreisen durch das Buch eines englischen Bischofs namens Robinson, Bischof der englischen Hochkirche. Es hat den englischen Titel Honest to God, also ehrlich gegen Gott. Es hat den deutschen Titel Gott ist anders. Buchhändler sagen mir, dass dies eins der meist verlangten Bücher ist. Und ich habe mich in der Stadtbücherei erkundigt, ist eins der meisten ausgeliehenen Bücher in der Stadtbücherei. Ich brauche nicht dran lang einzugehen. Es ist ein Buch des Unglaubens, auch wenn es ein Bischof geschrieben hat. In diesem Buch steht der Mensch in der Mitte. Dieser Bischof sagt, Gott ist uns fern, der moderne Mensch kann nichts mit ihm anfangen, wir müssen ihn hier suchen. Im Grund steht der Mensch in der Mitte, der Mensch. Sein Interesse, seine Größe, seine Sehnsüchte. Und darum kommt der arme, arme Bischof mit der Bibel nicht zurecht. Denn in der Bibel steht der geoffenbarte Gott in der Mitte und es geht um seine Ehre und sein Erbarmen, der, der in Jesus besucht und erlöst hat sein Volk. Und ich möchte Ihnen sagen, solange in Ihrem Leben nicht Jesus, der Sohn Gottes, in der Mitte steht, kommen Sie mit dem Leben nicht zurecht. Dieser Bischof kommt nämlich nicht bloß mit der Bibel nicht zurecht, sondern mit der Wirklichkeit nicht zurecht. Der schafft ein Weltbild, das ist also haarig. Wir kommen weder mit der Bibel noch mit der Wirklichkeit des Lebens zurecht, wenn Jesus nicht in der Mitte steht. Wenn Gott ihn im Mittelpunkt gemacht hat, dann muss es ja wohl so sein, dass unser Leben erst in Ordnung kommt, wenn er in der Mitte steht. Wenn das so deutlich wird, ich bin ohnmächtig, er ist mächtig, ich bin arm, er ist reich, ich bin böse, er ist gut. Alles Licht lässt die Bibel auf diesen Herrn Jesus fallen. Und nun fassen wir also den ersten und zweiten Teil zusammen. Was wir von uns halten sollen, wir sind ohnmächtig. Was wir von Jesus halten sollen, er hat alle Macht. Und nun kommt noch ein dritter Teil. Haben Sie Geduld, noch diesen dritten Teil anzuhören, der ist vielleicht doch der allerwichtigste. Man sollte eine Predigt von hinten aufziehen. Drittens, was der Hauptmann uns lehrt, ist das: Wir Ohnmächtigen dürfen die Macht Jesu in Anspruch nehmen. Bitte sehen Sie den Hauptmann noch einmal an. Trauer in seinem Haus, der Knecht, den alle schätzen, stirbt. Keiner kann helfen. Und da ist Jesus. Sprich nur ein Wort. Und da hat der Hauptmann nicht über Jesus theoretisiert und theologisiert, sondern er ist hin, hat gesagt, ich möchte deine Macht für meine Sache in Anspruch nehmen. Und da lobt ihn der Herr und stellt uns als Beispiel hin. Und sehen Sie, darum geht's. Dass wir Ohnmächtigen Jesu Macht für uns in Anspruch nehmen. Das heißt, das Christentum im Alltag praktizieren. Ich höre so oft, man muss Christentum im Alltag praktizieren und dann kommen ein paar moralische Lehren. Ach du liebe, liebe Zeit, ich sag dir, wir sind ohnmächtig. Das Christentum im Alltag praktizieren heißt, dass wir Ohnmächtigen die Herrlichkeit und Macht unseres Heilandes im Alltag in Anspruch nehmen. Heute Nachmittag, morgen früh. Nicht damit rechnen, wir haben einen herrlichen Heiland. Was das bedeutet, die Macht Jesu in Anspruch nehmen, das möchte ich Ihnen noch mal zeigen, eben ganz kurz an den drei Punkten, wo wir eben unsere Ohnmacht sahen, am Tod, am Leben und am Gutes tun. Ich sage, wir sind so ohnmächtig dem Leben gegenüber. Es zerbricht unsere Hoffnungen, unsere Ideale, unseren Mut, unsere Liebe. Alte Leute sind ausgebrannt. Und nun will ich Ihnen mal zwei Bibelworte sagen, nebeneinander. Da sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und der Apostel Paulus antwortet und sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das heißt, Jesu Macht für sein Leben in Anspruch nehmen. Dem Herrn glauben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also, ihr könnt einiges tun, aber es ist danach nicht. Aber ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Sehen Sie, vor kurzem sprach ich wieder mit einem Mann, dem wollte ich das Evangelium bezeugen, und da winkte er ab und sagte nur so bitter, ich habe so viel durchgemacht. Und in diesem Satz lag eine Bitterkeit und ein Hass gegen Gott, wenn es ihn gibt, und gegen die Menschen und gegen das Leben und gegen alles. So, und jetzt stelle ich daneben den Paulus. Der hat noch mehr durchgemacht wie der eine, wie der Mann, ich sehe ein Wort daneben, ein Wort des Paulus, der sagt, wir rühmen uns auch der Trübsale. Wenn es schrecklich hergeht, dann lernen wir glauben und lieben und hoffen. Wir rühmen uns der Trübsale, denn sie kommen aus der Hand unseres Herrn. Sehen Sie, das heißt mit dem Leben fertig werden und nicht daran zerbrechen. Das heißt die Mühle selber drehen und nicht durchgedreht werden. Und sagte, wir sind so ohnmächtig dem Tod gegenüber. Ja, wir sind sehr ohnmächtig dem Tod gegenüber. Ich war mal in Paris. Da ging ich mit meinen Bekannten durch den Louvre. Die Schloss, das doch Sonnenkönig, der mächtige Sonnenkönig, Ludwig der 14. bewohnt hat. Größer wie der Vatikan, und das ist doch schon ein ganz anständiges Häuschen, nicht? Ist heute ein Museum, der Louvre. Und dann interessierte mich, warum eigentlich der Ludwig der 14. diese Fundswohnung aufgegeben hat. Und hat in Versailles ein neues Schloss gebaut, draußen vor dem Turm von Paris. Und da wurde mir erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es passt zu Ludwig dem 14., da war neben dem Louvre eine Kirche, die läutete zu jeder Beerdigung und rief jedes Mal, bedenke, dass du sterben musst. Das hat der mächtige Sonnenkönig nicht ausgehalten, dies erinnert werden an seine Ohnmacht. Da ist er geflohen und hat in Versailles ganz draußen sich das neue herrliche Schloss gebaut. Das ist die Todeswelt, diese zähneknirschende Ohnmacht dem Tod gegenüber. Bitte, solange wir ohne Jesus sind. Nun sage ich, wir dürfen Jesu Macht für uns in Anspruch nehmen, auch dem Tod gegenüber. Und dann spricht man mit Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, nach Hause zu gehen. Wenn man Jesu Macht in Anspruch nimmt, dann singt man mit Luther, ein Spotter tot ist worden. Für mich ein Tor nach Haus zu gehen. Jesu Macht in Anspruch nehmen, fürs Leben, fürs Sterben. Können wir, jetzt komme ich zum Schluss, auch Jesu Macht in Anspruch nehmen, wenn es sich darum handelt, das Gute zu tun und den Willen Gottes zu tun. Wollen habe ich wohl verbringen, das Gute finde ich nicht. Können wir dazu auch Jesu Macht in Anspruch nehmen? Ja. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern wir dürfen mit ihm sterben. Und das ist der Sieg über die Natur. Die Christo angehören, kreuzigen ihre Natur samt den Lüsten und Begierden. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. In ihm bin ich ans Kreuz genagelt. Das ist der Sieg über die Natur, meine Freunde. Jesu Sterbensmacht für sich in Anspruch nehmen. Aber das muss man täglich üben und ich fürchte, dass im besten Falle wir alle erst am Anfang dieses Trainings stehen, nicht? Wir wollen beten. Liebe, zieh mich in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Führ ins Paradies uns ein. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 208 den dritten Vers singen. Stehend aus Anhang 36, Vers 3. Dir nur will ich leben und für dich nur sein. Gebe Gott, dass wir es wirklich in Wahrheit singen und nicht lügen dabei. Wir wollen stille werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Dein ist das Reich.
Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.